Europäer gefühlt in einem Europa, das mir immer ziemlich sozial, ziemlich demokratisch und dadurch auch ziemlich stark schien im Vergleich zu anderen Kontinenten zumindest. In den letzten Jahren scheint aber vieles durcheinander und ins Wanken geraten zu sein, hier bei uns. Und wenn unser heutiger Gast, Frau Sonja Puntscher-Rieckmann, die ich an dieser Stelle recht herzlich begrüßen möchte, die Frage aufwirft, ob die europäische Demokratie neu begründet werden müsse, dann interessiert mich das brennend, was sie als Professorin für politische Theorie dazu zu sagen hat. Meine Damen und Herren, der heutige Abend wird wie immer moderiert vom August Gechter, der im Zentrum für soziale Innovation in Wien arbeitet und forscht. Und an ihn möchte ich jetzt auch gleich das Wort weiterreichen. Ich wünsche euch allen einen erhellenden und spannenden Abend hier bei uns. Und wem es gefallen hat am Schluss, der soll es bitte weitererzählen. Dankeschön.
Ja, danke, Andreas. Jetzt warte ich noch einen Moment, weil dann kann ich noch jemand zusätzlich willkommen heißen. Vielleicht, wenn ich es noch ein bisschen länger züchte, dann wären es noch ein mehr. Ich war ja schon einen Moment lang etwas pessimistisch, weil ich mir gedacht habe, das Thema Demokratie. Also entweder ist schon so sehr zu einer Selbstverständlichkeit geworden, dass man überhaupt nicht mehr darüber reden muss. Aber seltsamerweise ist das nicht mein Eindruck, dass Demokratie so eine Selbstverständlichkeit sei, entweder in Vorarlberg oder in Österreich. Und deswegen haben wir das hier auf die Tagesordnung gesetzt. Und ich denke, dass wir das wahrscheinlich auch so lange weitermachen werden, bis wesentlich mehr Leute dem Thema Demokratie beginnen, Aufmerksamkeit zu schenken. Heute haben wir die Demokratie mit Europa verbunden. Wir haben dann nachher im Laufe des Herbstes noch zwei weitere Termine, da werden wir das wieder mit anderen Aspekten verbinden. Und der Grundgedanke ist immer, hier jemanden einzuladen, der sich mit den Sachen auskennt und dann hier nach Möglichkeit den direkten Kontakt herzustellen. Und ich freue mich, dass zumindest einmal einige da sind, die diese Gelegenheit auch nützen wollen, und vielleicht können wir das dann bei den nächsten Gelegenheiten noch ausbauen. Unser Gast heute, die Sonja Puntscher-Rieckmann, ist in sehr vielen Funktionen, ist in Österreich eine sehr bekannte Person in der Zwischenzeit mit diesem Thema, und entsprechend schwierig war es, den heutigen Termin in ihren Terminkalender einzufügen, und deswegen ist einmal als allererstes auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Dankeschön fällig dafür, dass sie Zeit gefunden hat und sich Zeit genommen hat, zu uns hier an den Spielboden zu kommen, um mit uns über dieses Thema zu sprechen. Ja, ich glaube, der war wohl verdient, und ich würde jetzt gern das Wort an Sie übergeben und sprechen Sie so lange, wie Sie wollen, und wir diskutieren.
So lange, wie ich will, vielleicht nicht.
Wenn Sie mehr Licht wollen, sagen Sie.
Nein, ich habe genug Licht. Ich habe eher das Problem, dass ich Sie nicht sehe, ja, aber Sie sehen mich. Ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen, bedanke mich für die Einladung. Und ja, wir sind eine kleine, feine Gruppe. Werden sehen, wie wir mit diesem Thema vielleicht auch stärker interaktiv umgehen, und jetzt ich nicht hier den nicht enden wollenden Frontalvortrag halte, sondern ich bin ja auch daran interessiert, mit Ihnen zu diskutieren. Also ob die Demokratie jetzt niemand interessiert, werden wir nicht aus diesen Zahlen hier ablesen, weil sonst müssten wir ja verzweifeln, aber wahrscheinlich ist alles in Ordnung mit der Demokratie, und daher das Nachfragen vielleicht nicht der erste Antrieb der Menschen, um hierher zu kommen. Ich habe allerdings mir heute ein Thema ausgesucht, das nicht nur Demokratie mit Europa verknüpft, sondern die Demokratiefrage in einem ganz besonderen Kontext zu erörtern versucht, nämlich den der Eurokrise, der Reaktionen der Europäer auf diese Krise und wie darin demokratische Verfahren, Demokratie überhaupt noch gewahrt wird oder werden kann. Weil diese Finanz- und Schuldenkrise, in der wir uns befinden, eine ganz besondere ist. Sie ist erstens nicht mit vergangenen Krisen der europäischen Integration vergleichbar. Es geht ja immer wieder die Rede, naja, die Europäer sind noch immer aus all ihren Krisen gestärkt hervorgegangen und daher ist jede Aufregung eigentlich übertrieben. Ich glaube, dass die Aufregung nicht übertrieben ist, weil diese Krise tatsächlich an den Grundfesten nicht nur der europäischen Einigung rüttelt, sondern auch an den nationalen Verfassungen. Und paradoxerweise, das wird oft verkannt, geht zumindest bis jetzt nicht die Union gestärkt daraus hervor. Aus dem simplen Grund, weil die meisten Maßnahmen, die getroffen worden sind, um der Krise Herr zu werden, und dabei ist aber noch offen, ob wir dieser Krise Herr werden oder geschweige denn Herr geworden sind, im Wesentlichen Arrangements zwischen den Mitgliedstaaten sind, und in diesem Falle natürlich vor allem zwischen den Euro-Mitgliedstaaten oder den Mitgliedern der Eurozone und vor allem ein Setzen von Maßnahmen der Regierungen in diesen Mitgliedstaaten. Also wir haben es mit intergouvernementalen Arrangements zu tun, die entweder gar keiner oder einer sehr eingeschränkten parlamentarischen Kontrolle unterworfen sind, weil die Parlamente auch dort, wo sie interpelliert werden, im Grunde genommen unter dem Damoklesschwert der Finanzmärkte stehen. Und das führt zu einer besonderen Situation, die nicht vergleichbar ist mit vergangenen Krisen, also etwa der Politik des leeren Stuhles von Charles de Gaulle in den 60er Jahren oder den späteren Krisen etwa in den 70er Jahren durch die Ölkrise und die hohe Arbeitslosigkeit, die daraus resultiert ist. Also wir haben es mit einem besonderen Zustand zu tun. Der ehemalige grüne EU-Abgeordnete Johannes Fockenhuber hat das als Regieren im Ausnahmezustand bezeichnet. Dieser Begriff, der damals eher als skandalös empfunden wurde, ist mittlerweile auch in der politologischen Literatur gang und gäbe. Ich war heuer auf einer Konferenz in Antwerpen, wo es schon also erste Versuche gab, diesen Ausnahmezustand als A, als solchen zu bezeichnen und B, auch zu theoretisieren. Dabei ist das Ganze nicht ohne Ironie der Geschichte, denn wir liegen 10 Jahre oder wir haben jetzt mehr als 10 Jahre Verfassungsdiskussion in der Europäischen Union hinter uns. Eine Verfassungsdiskussion, die mit 2 Konventen begonnen hat, also der Grundrechte-Konvent 1999-2000, dann der Verfassungskonvent, allerdings mit einem Ergebnis, das, wie Sie wissen, in Frankreich und den Niederlanden mit einem negativen Referendum konfrontiert wurde und damit sozusagen beendet wurde, aber in Wahrheit auch nicht wirklich beendet wurde, weil all das, was im Verfassungskonvent erarbeitet wurde und dann durch eine Regierungskonferenz verabschiedet wurde, ist ja mehr oder weniger 1:1 im Vertrag von Lissabon aufgenommen worden. Und in diesem Vertrag, das mögen manche gar nicht hören, aber es ist so, gibt es eindeutige Demokratiegewinne. Und zwar sowohl für die Europäische Union, einerseits durch die Stärkung des Europäischen Parlaments, das ist ein mittlerweile gleichgesetzter oder gleichrangiger Gesetzgeber mit dem Rat ist, in 95% der Rechtsakte. Es gibt eine europäische Bürgerinitiative, die zwar nicht so wirklich vom Fleck kommt, aber als Verfahren existiert das. Es gibt Maßnahmen zur Einbindung der Zivilgesellschaft und nicht zuletzt haben die nationalen Parlamente eine neue Rolle bekommen. Vor allem was die Kontrolle der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit von europäischen Rechtsakten betrifft, aber auch im Hinblick auf Vertragsänderungen müssen die nationalen Parlamente sozusagen koordiniert mit einbezogen werden, und zwar bevor es zum Abschluss einer Vertragsrevision kommt, die dann dem Parlament natürlich zur Abstimmung vorgelegt werden muss. Wir haben das Instrument des Konvents bekommen als sozusagen normales Verfahren zur Vorbereitung von Vertragsänderungen. In diesem Konvent sitzt eigentlich eine Mehrheit von Parlamentariern und nicht nur die üblichen Diplomaten, die in der Vergangenheit solche Vertragsänderungen vorgenommen haben. Also wir haben einen Demokratiegewinn, den man nicht hoch genug einschätzen kann, wenn man die Vergangenheit der Europäischen Union kennt. Und es schien alles gut zu werden. Es wurde nicht gut, und die Hauptschuld dafür trägt die Finanz- und Schuldenkrise. Die ist einfach durch diesen Vertrag, oder der Vertrag hat uns auf ein solches einschneidendes Ereignis überhaupt nicht vorbereitet, weil der Vertrag jenseits jetzt der Demokratiegewinne eine Sache nicht gelöst hat, nämlich die Bestimmungen zur gemeinsamen Wirtschaftspolitik. Im Grunde genommen ist die ganze Malaise, in der wir stecken, dadurch bedingt, dass es eine Wirtschafts- und Währungsunion nicht gibt. Was es gibt, ist eine Währungsunion, aber keine Wirtschaftsunion. Ich werde darauf noch zurückkommen, aber im Wesentlichen haben wir eine stark zentralisierte Geldpolitik und eine dezentralisierte Wirtschafts- und Fiskalpolitik. Daran hat es früher Kritik gegeben, auch durch Wissenschaftler, aber die Politik hat das sozusagen abgeschmettert mit der Hoffnung, aus der Währungsunion würde automatisch auch eine politische Union entstehen. Und jetzt stehen wir genau vor diesem Kreuzweg, dass wir eine politische Union konstruieren müssen, und das unter den Bedingungen dieser Krise. Die erste Phase der Krise war ja geprägt in Wahrheit durch Ignoranz, sage ich mal ganz bösartig, denn die Finanzkrise, ausgelöst durch die sogenannte Subprime Crisis in den USA und den Zusammenbruch von Lehman Brothers, haben die Europäer ein bisschen aus der ersten Reihe fußfrei betrachtet. Das ist ein Problem der Amerikaner, wir haben damit nichts zu tun. Erst im Laufe der Zeit wurde erstens klar, wie viel auch europäische Banken in diese Krise involviert waren, wie viele solche merkwürdige Finanzprodukte auch die europäischen Banken in ihrem Portfolio hatten. Nun kann man natürlich sagen, ja, das haben die Amerikaner schlau verpackt in entsprechende Finanzpakete über die ganze Welt gestreut. Ich kann trotzdem die Europäer nicht ganz aus ihrer Schuld entlassen, zu sagen, na gut, da muss man sich die Dinge halt anschauen, bevor man so etwas A kauft und dann B an die europäische Kundschaft verkauft. Aus dieser Bankenkrise, die dann ja auch eine manifest europäische Krise wurde, entstand eine Schuldenkrise. Der Economist hat sehr früh getitelt First Banks and then States. Und genau das ist passiert. Und die Staaten, Sie kennen sie alle, zunächst Irland, Island, dann Portugal, Griechenland und jetzt Italien und Spanien. Also wenn ich von dieser Krise rede, muss ich auch dazu sagen, dass für jeden, der sich jeden Tag damit befasst, der wacht in der Früh auf und weiß nicht, was ist sozusagen das nächste Schlamassel, in das wir geraten sind. Wenn Sie heute in der Früh die Nachrichten gehört haben, dann wird jetzt vermutlich Spanien den Antrag stellen, zur Gänze unter den Euro-Rettungsschirm sich zu stellen, etwas, was ja noch vor einer Woche als absolut unmöglich bezeichnet wurde. Aber es ist soweit. Und wenn einmal Italien und Spanien unter diesen Euro-Rettungsschirm flüchten müssen, dann sind wir natürlich mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert als mit dem kleinen Griechenland, das ungefähr 2,6% des gesamten Bruttoinlandsproduktes der Eurozone ausmacht. Da muss man auch dazu sagen, dass die Rede, die sozusagen jetzt in aller Munde ist, das sind also die faulen Südländer, die uns in dieses Schlamassel geführt haben, eine höchst undifferenzierte Rede ist, denn in Wahrheit haben all diese aufgezählten Staaten sehr unterschiedliche Probleme. Und es ist wirklich eine Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet Spanien, das vor dem Ausbruch der Krise ja vollkommen unverschuldet war. Ja, es war 40% des Bruttoinlandsproduktes, das die Gesamtschuld ausmachte. Das ist ja eine Lappalie gegenüber Italien. Es ist auch weit weniger gewesen, als Deutschland und Österreich an Schulden hatten. Und sie hatten, was das Nettodefizit betraf, einen Überschuss. Hier haben wir es mit einer Immobilienblase zu tun, an der im Übrigen auch die deutschen Banken, nicht nur die deutschen, aber auch diese, wesentlich involviert waren. Sind gerade die sozusagen die Erfolgsstory der Deutschen führte zu enormen Handelsüberschüssen, die man dann halt versucht hat, irgendwie zu investieren. Und ein Investment, in das man sich leichtfertig gestürzt hat, waren spanische Immobilien. Jeder, der heute Spanien bereist, kann dort diese leeren Wohntürme besichtigen. Es ist gespenstisch. Irland wiederum hat ein ganz anderes Problem, nämlich eine Hebelung, die sich die Banken erlaubt haben, die weit über dem irischen Nationalprodukt lagen. Also wir haben es mit sehr unterschiedlichen Ursachen dieser Krise zu tun und daher ist die Rede von den faulen Südländern höchst undifferenziert. Damit will ich nicht die Griechen aus ihrer hausgemachten Problematik entlassen oder sie da vollkommen freisprechen von jeder Schuld. Das ist schon ein Staat, der nicht funktioniert, aber das ist auch ein Staat, der im Grunde genommen leicht zu retten wäre. Also eine Phase des Ignorierens, dann eine Phase des Erschreckens, mein Gott, wir sind auch betroffen, und dann eine Phase, in der nicht zuletzt Deutschland und Frankreich, also das berühmte Kürzel Mercosur ist sicherlich allen bekannt, die im Verbund mit der EZB und dann auch dem IWF, also dem Internationalen Währungsfonds, eine Art von Direktorium gebildet haben, in dem sie sich ein bisschen im Versuch- und Irrtumverfahren an Lösungen versuchten, die man zumindest als nicht demokratisch legitimiert betrachten kann. Und damit komme ich dann auch allmählich zur Demokratiefrage. Dabei haben die beiden Lösungen zu spät und zu wenig weitreichend konzipiert, um die Finanzmärkte zu beruhigen. Sie werden sich erinnern, es wurden Pakete geschnürt, um die einschlägigen Staaten zu unterstützen. Die Banken beruhigten sich, oder die Finanzmärkte, muss man sagen, beruhigten sich genau eine Woche, um dann mit neuen Spekulationen die Länder vor sich herzutreiben. Dazu kommt, dass dieser erste Rettungsschirm, der noch ein wirklicher EU-Rettungsschirm war, der sogenannte ESFM, die Kürzeln werden dann immer kryptischer, der mit 60 Milliarden ausgestattet aus EU-Geldern ein Grundgesetz der europäischen Verträge verletzte, nämlich das sogenannte No-Bailout-Verbot, also das No-Bailout-Prinzip. Das in Artikel 125 des Vertrages, also des AIUV, des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union, verbietet, dass ein Staat für die Schulden eines anderen einsteht. Gegründet oder begründet hat man diese Intervention auf einen anderen Artikel, nämlich auf den Artikel 122, in dem zu lesen steht, dass man im Falle von Katastrophen und den damit zusammenhängenden unverschuldeten Konsequenzen einem Mitgliedstaat geholfen werden muss. Natürlich konnte man sehr schnell sich die Frage stellen, na, sind diese Staaten jetzt so unverschuldet in Not geraten? Denn die Deregulierung der Finanzmärkte haben es ja den irischen Banken überhaupt erst ermöglicht, sich so massiv in fragwürdige Geschäfte zu stürzen. Und bei Griechenland muss man sich natürlich auch die Frage stellen, also ist das wirklich eine völlig unverschuldete Not, nachdem man sich über Jahre hinweg mit gefälschten Zahlen über die Runden gerettet hat oder man könnte sagen, sich überhaupt in den Euro eingekauft hatten. Es gibt eine lange juristische Debatte, mit der ich Sie nicht langweilen werde, ob das jetzt rechtens ist oder nicht. Das Fazit dieser Debatte ist, dass, also es ist im Grunde genommen in zwei Lager gespalten. Die einen, die sagen, das ist alles des Teufels. Natürlich wurde hier das Recht gebrochen. Die ehemalige französische Finanzministerin, heute Chefin des IWF, Christine Lagarde, hat sich vor die Presse gestellt und hat gesagt, ja, wir haben das Recht gebrochen, aber es war notwendig, um den Euro zu retten. Ein sehr lieber Kollege von mir, der deutsche EU-Rechtler Peter Müller-Graf, hat sich neulich in einem Vortrag einfach auf den Satz zurückgezogen, wir betreten rechtliches Neuland. Also mit diesem Euphemismus müssen wir jetzt einfach einmal leben. Diese Artikel 125 wie 122 sind eigentlich das Ergebnis der Verhandlungen des Vertrages von Maastricht gewesen. Und man hat sich nie darum gekümmert, sich zu überlegen, was tun wir, wenn eine Finanzkrise dieser Art über uns hereinbricht. Interessanterweise, ich habe mir das dann nochmal angesehen, hat auch der Verfassungskonvent in der einschlägigen Arbeitsgruppe sich damit wohl befasst, ist aber dann zu dem Schluss gekommen, nein, hier müssen wir nichts ändern. Denn es muss ein Grundprinzip des Euro bleiben, dass die Staaten füreinander nicht einstehen. Gut, Sie sehen, was wir jetzt haben. Die nächsten Phasen sind dann gekennzeichnet gewesen durch so Stop-and-Go-Ansätze, in dem zuerst also der EFSM noch als EU-Vertrag, aber dann sowohl der ESFS, der jetzt zum ESM wird, also zum Europäischen Stabilitätsmechanismus, und der diesen begleitenden Fiskalpakt im Grunde genommen außerhalb des EU-Rechts gestaltet wurde, als völkerrechtlicher Vertrag. Auch hier Ironie, weil man ja das zwar als völkerrechtlichen Vertrag gestalten kann, dann aber auch der Institutionen bedarf, damit das, was in diesen Verträgen festgelegt ist, auch irgendwie eingehalten wird, ja, entsprechende Kontrollen stattfanden, musste man aber bei der EU eine sogenannte Organleihe vornehmen. Ja. Und wenn Sie diesen Vertrag lesen, dann werden Sie sehen, dass sowohl Kommission wie Europäischer Gerichtshof Teil der sozusagen der Aufsichtsbehörden zur Einhaltung dieses Vertrages vorgesehen sind. Und damit das Handeln, weil es ist, rechtlich ist das Ganze hochkomplex, aber ich kann gerne darauf eingehen, wenn es Sie interessiert, aber um auch die Zeitvorgabe einzuhalten und nicht so lange zu reden, wie ich will, lasse ich es einmal dabei bewenden. Aber um sich nicht den Vorwurf machen zu lassen, dass sie EU-rechtswidrig handeln, haben die Staaten, die den Fiskalpakt abgeschlossen haben, gleich in Artikel 3 hineingeschrieben, dass es natürlich den Vorrang des EU-Rechts nach wie vor gibt und es kommt dann redundant an mehreren Stellen dieses Vertrages vor. So viel zu dieser Vertragsgeschichte. Die Begleitmusik ist allerdings eine ganz andere und wir erleben sie in diesem Land, wie wir sie in allen europäischen Ländern erleben, nämlich eine Renationalisierung von Politik und auch eine Renationalisierung des politischen Diskurses. Und in all dem spielen die Nettozahler ihre besondere Rolle und eine besondere Sonderrolle, wenn ich das so hypertroph formulieren darf, spielt natürlich Deutschland. Nicht nur, weil sie die größten Nettozahler sind, sondern weil es auch dort eine besondere Rolle für das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gibt. Karlsruhe ist im Laufe des europäischen Integrationsprozesses mehrfach interpelliert worden. Es gibt berühmte Urteile schon aus den 70er und 80er Jahren, aber dann ein Urteil schon zum Vertrag von Maastricht, wo Karlsruhe eben urteilen musste, ob dieser Vertrag verfassungskonform, also konform mit der deutschen Verfassung, also dem Bonner Grundgesetz ist. Und so zog sich das hin bis herauf zu Lissabon, ein Urteil, über das ich noch ganz kurz sprechen werde, und jetzt auch zu ESM und Fiskalpakt. Das heißt, wer immer in Berlin regiert, muss mit diesen Urteilen des Verfassungsgerichtes zu Rande kommen. Und ich sage immer, es gibt in Deutschland keine anti-europäischen Parteien, aber es gibt immer Karlsruhe, das sozusagen entsprechende Stimmung macht. Aber Karlsruhe wird natürlich nicht von sich aus tätig, sondern in Karlsruhe wird geklagt. Und die Kläger sind vielleicht manche davon auch allgemein bekannt. Der berühmte Herr Gauweiler, der berühmte Herr Dobrindt. Dann gibt es immer so eine Gruppe von Verfassungsjuristen, Ökonomen, gerade im Hinblick auf die ökonomischen Implikationen der Verträge haben auch Ökonomen geklagt. Sie erinnern sich vielleicht auch an diese große Liste von aufständischen Ökonomen, 170 an der Zahl, die sich an Angela Merkel wandten, sie möge diesen Fiskalpakt und den ESM nicht unterzeichnen. Dabei war der Fiskalpakt die Erfindung der Frau Merkel. Es gibt mittlerweile auch eine starke Linke, die dagegen opponiert, aber sie formieren sich jetzt sozusagen nicht als Parteien wie unsere FPÖ oder wie die Linke in Frankreich oder Wilders in den Niederlanden oder die True Finns in Finnland, sondern sie klagen vor dem Gerichtshof. Und dazu muss man sagen, dass jetzt beim ESM und Fiskalpakt es über eine Online-Aktion zu einer Sammelklage von immerhin 37.000 Personen kam. Also es ist nicht eine vernachlässigbare Zahl. Was hat das Bundesverfassungsgericht getan? Es hat schon im Lissabon-Urteil die Vertrags- oder Verfassungsmäßigkeit des Lissabon-Vertrages bestätigt, allerdings mit dem Auftrag an den Deutschen Bundestag und den Bundesrat, verstärkte Kontrolle über die Regierung auszuüben, hat, und ich glaube, demokratiepolitisch kann man dem zustimmen. Das Gericht hat sich dann aber, vor allem unter der Führung des sehr europaskeptischen Richters Udo Di Fabio, zu einer 70-seitigen Suada, man kann es nur so sagen, hinreißen lassen, in der über alles befunden wurde. Also die Union könne sich nicht weiter integrieren, ohne die Demokratiefrage sozusagen akut zu machen. Aber die Union, und das ist sozusagen die für mich damals das eigentliche Skandalon dieses Urteils gewesen, die Union könne sich auch nicht mehr demokratisieren, als sie schon demokratisiert sei. Denn die Union verfüge weder über einen Staat noch über ein Volk. Und es könne auch gar kein europäisches Volk geben, denn ein Volk habe natürlich bestimmte Voraussetzungen ethnischer und kultureller Natur. Das heißt, wenn man aus der Union einen Staat machen will, dann könne das nur plausibel geschehen, indem man jeden weiteren Vertiefungsschritt einem deutschen Referendum unterwerfe. Mein Problem damit ist einfach, dass hier ein Verfassungsgericht über Gesamteuropa entscheidet. Und ich halte das einfach für problematisch. Man stelle sich vor, wir haben jetzt in Europa 27, bald nächstes Jahr 28 Staaten und alle handeln nicht nur gemäß dem, was ihre nationalen Parlamente tun, sondern müssen auch noch 28 Verfassungsgerichte mit ihren Judikaten respektieren. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, es gab auch ein entsprechendes Urteil des tschechischen Verfassungsgerichtes, das allerdings auch die Verfassungsmäßigkeit des Lissabon-Vertrages judiziert hat. Und es gab einen höchst amüsant zu lesenden eine höchst amüsant zu lesende Klage unserer FPÖ bei unserem Verfassungsgericht. Ich weiß nicht, ich sehe hier nickende Köpfe. Also ich habe mich wirklich sehr amüsiert. Ich habe selten ein so hoppertatschert vorgetragene juristische Argumentation gesehen wie in diesem Urteil. Was ist Urteil in dieser Klagschrift? Was es natürlich dem österreichischen Verfassungsgerichtshof sehr, sehr einfach machte, das zurückzuweisen, weil es einfach, ich meine, hat die FPÖ kein Geld, einen ordentlichen Anwalt zu bezahlen? Ich weiß es nicht. Es war jedenfalls in einer Weise falsch argumentiert. Man hätte vielleicht einfach nur die Argumentation der Deutschen abschreiben können, dann wäre mehr herausgekommen. So wurde das zurückgewiesen. Wir haben in Österreich mittlerweile ja auch in dieser Hinsicht einen Vorstoß des Präsidenten des österreichischen Verfassungsgerichtshofs vor kurzem in einer Pressestunde hören dürfen. Holzinger meinte dort, ja, es wäre gut, wenn auch der österreichische Verfassungsgerichtshof ein solches, eine Befugnis hätte, die Verträge im Vorhinein zu prüfen auf ihre Verfassungstauglichkeit und nicht ex post. Aber wie gesagt, ich halte das für hochproblematisch, weil wenn wir so anfangen, kommen wir keinen einzigen Schritt mehr weiter. Nun hat Karlsruhe vor am 12. September auch dem ESM und dem Fiskalpakt zugestimmt, mit Vorbehalten, nämlich vor allem, dass das deutsche Stammkapital im ESM begrenzt bleibt und dass vor allem die Unverletzlichkeit der Unterlagen des ESM nicht gegeben sein darf, dann, wenn das ESM-Direktorium dem Bundestag und dem Bundesrat Bericht erstatten muss. Das schauen wir uns dann an. Aber schon die nächsten Fragen, also einerseits Begrenzung des Kapitals, auf der anderen Seite sind wir ja schon konfrontiert mit einer Unmöglichkeit, dieses Kapital hundertprozentig zu begrenzen, und zwar schon gemäß dem ESM-Vertrag, so wie er jetzt lautet, nämlich ob das bereits am 6. September durch die EZB beschlossene Programm des Ankaufs von Staatsanleihen finanzschwacher Mitgliedstaaten noch diesen Vorgaben entspricht. Karlsruhe hat gesagt, das können wir nicht beurteilen. Ich frage mich, ob die angekündigte Hebelung um 2 Billionen Euro, ich bin auch immer wieder fasziniert, über welche Zahlen wir heutzutage reden. Man kann sich diese Zahlen ja überhaupt nicht vorstellen. Ob nicht das diesen Vorgaben von Karlsruhe widerspricht. Ich lasse jetzt alles beiseite, was hier noch an sozusagen versteckten Klauseln in diesem Vertrag steht und was sozusagen die Sache zumindest offen hält. Ja? Und wo ich mich frage, ob Karlsruhe hier sozusagen als Grenze des Ganzen fungieren kann. Was den Fiskalpakt betrifft, hatte Karlsruhe die geringsten Probleme, weil sie sagen, die haushaltspolitische Gesamtverantwortung des Bundestages sei nicht verletzt, zumal ja auch das Grundgesetz in Deutschland eine Schuldenbremse kennt, und mittlerweile sind ja in allen nationalen Verfassungen oder anderen gesetzlichen Verordnungen in Staaten der Eurozone solche Schuldenbremsen eingefügt worden. Ob das alles wirkt, ist offen. Was wir, weiß nicht, wie sehr Sie sich mit diesen ökonomischen Fragen befassen, aber was wir gewärtigen müssen, ist, dass trotz all dieser Maßnahmen das Interbankengeschäft in der Eurozone de facto zum Erliegen gekommen ist. Die Staaten misstrauen, die Banken misstrauen einander zutiefst. Und die Staaten können dieses Misstrauen überhaupt nicht bekämpfen. Die sehr, sehr billigen Kredite, die die EZB an die Banken in den Mitgliedstaaten vergeben haben, haben diese wiederum genutzt, um sie bei der EZB zu parken, anstatt sie zu verleihen und sozusagen in die Ökonomie einzuspeisen, damit entsprechende Geschäfte getätigt werden können. Also dieses Misstrauen ist maximal. Jeder sitzt wie das Kaninchen vor der Schlange und sagt, ne, aber was passiert, wenn Griechenland ausschert, wenn Spanien pleite geht, wenn Italien ausschert, ja, was haben wir dann? Dann sitzen wir auf Krediten, die wir nicht mehr einbringen können, also parken wir sie lieber bei der EZB. Also der Ökonomie hat das bis jetzt nicht gut getan. Dazu kommt, dass Rettungsschirme mit sehr, sehr strikten Konditionalitäten einhergehen. Sie lesen das ja jeden Tag in den Zeitungen, diese massiven Sparpakete der südeuropäischen Regierungen führen nicht dazu, dass die Bevölkerung in diesen Staaten mehr Vertrauen in Europa hat. Das heißt, wir haben Probleme auf beiden Seiten, die in den Geberländern sagen, Sie kennen den berühmten Slogan von Herrn Strache, unser Geld für unsere Leid. Und auf der anderen Seite die Bevölkerung in den Nehmerländern, die sagen, und wir müssen uns jetzt von der Frau Merkel diktieren lassen, wie wir zu leben haben. Zudem treffen diese Sparpakete natürlich die Ärmsten, die untersten Schichten. Und das, würde ich sagen, sind sozioökonomische Verhältnisse, in denen die Demokratie nicht wirklich gedeihen kann. Sie sehen es an den an dem Auftauchen rechtsradikaler Parteien in den südeuropäischen Staaten. Das gilt natürlich vor allem für Griechenland, aber es gilt auch für Italien. Ja, also die Lega Nord führt im italienischen Parlament Töne an, die wir gedacht haben, dass sie überwunden hätten. Das tut also weder den Mitgliedstaaten gut, noch tut es der Europäischen Union gut. Und die Krise hat vor allem Europa in Frage gestellt, auch wenn all diese Maßnahmen nicht Teil des europäischen Rechts sind. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, dann lassen wir halt den Euro sausen. Ja, es gibt ja genügend Ökonomen, die sagen, naja, wenn wir keinen Euro haben, so what? Ja, dann werden wir halt auf andere Weise fortsetzen. Wir werden zurückkehren zu dem alten Binnenmarkt Bedingungen, aber wir brauchen dazu ja nicht unbedingt eine Währung, eine gemeinsame. Nun ist es allerdings so, dass dieses Währungsprojekt ein Kernprojekt der Europäischen Union war, nicht erst seit dem Vertrag von Maastricht, sondern genau besehen seit den späten 60er Jahren angesichts des Zerfalls der Bretton Woods Arrangements haben die Europäer darüber nachgedacht, wie sie sozusagen die einzelnen nationalen Währungen stabilisieren können und in ein Netz von Währungen einbringen können, in denen die Transaktionen sich verbilligen, weil jeder, der hier in diesem Saal alt genug ist und sich erinnert, wie vor allem die Weichwährungsländer wie etwa Italien, aber auch Frankreich beständig Transaktionen erschwerten, weil man mit beständigen Abwertungen konfrontiert war. Man hat diese Währungsunion erdacht, um größere Stabilität in den Binnenmarkt zu bringen. Man hat es allerdings nicht gut konstruiert, darauf bin ich schon eingegangen, eine Geldpolitik zu zentralisieren, während alles andere dezentral gestaltet wird und nur sozusagen in diesem in einem Koordinationsnetz aufgefangen wird, kann nicht funktionieren. Das haben viele Kollegen von mir, nicht nur ich, Ihnen immer wieder gesagt. Man stelle sich das einmal plastisch vor, ne, die sitzen alle um einen Tisch herum, man entdeckt, dass einer den Stabilitätspakt verletzt und dann muss man aufstehen und sagen, so nicht. Ja? Also offenkundig haben weder Chirac noch Schröder, wissend, dass die Griechen ihre Zahlen fälschen, den Mut gehabt, aufzustehen und zu sagen, damals, Papandreou, du wirst nicht aufgenommen in die Währungsunion. Das hatte aber natürlich auch Gründe, weil die ersten beiden, die den Stabilitätspakt verletzt haben, Deutschland und Frankreich waren. Und als die Kommission gegen diese beiden Staaten Klage erheben wollten, haben sie natürlich gesagt, na, wir nicht, und haben den Vertrag geändert. Das ist natürlich ein wohlfeiles Signal an all jene, die ohnehin schon Leichen im Keller hatten. Und daher diese Regelverletzung mit Leichtigkeit praktizierten. Unfähigkeit zur gegenseitigen Kontrolle ist eine Wurzel allen Übels. Was jetzt auch noch dazu kommt, ist, dass sich vor allem die Nettozahler in einen Diskurs begeben, wo sie sagen, wir sind eigentlich nicht kompatibel. Also das mit der Währungsunion war eine ganz schlechte Idee. Wir können so unterschiedliche Ökonomien nicht unter einen Hut bringen. Ich war letzte Woche in Tübingen auf einem deutschen Politologenkongress, wo dieser Diskurs dominant war. Meine Antwort darauf ist immer, und dann erntet man peinliches Schweigen, und nur die Höflichkeit gebietet es, mich nicht gleich dort umzubringen, oder auch das Recht, oder zumindest mal verbal umzubringen, ist, was ist schon kompatibel? Ja? Ich habe dann gesagt, ich komme aus einem ganz kleinen Staat. Ja? Ist Kärnten mit dem Rest kompatibel? Von der politischen Kultur her würden wir doch einige Fragezeichen machen, aber auch ökonomisch. Ein zutiefst verschuldetes und nicht ökonomisch erfolgreiches Land. Das sage ich hier in Vorarlberg natürlich gern, wo sie so erfolgreich sind. Sind Ostdeutschland und Westdeutschland kompatibel? Eine Zahl, die die Deutschen gar nicht gerne hören, ist, dass sie zur, sagen wir mal, Entwicklung Ostdeutschlands 1,5 Billionen Euro von Westen nach Osten transferiert haben. Mit einem Bruchteil davon hätte man wahrscheinlich Griechenland retten können, Griechenland entwickeln können. Ich schließe langsam, ich sehe Sie nicht so genau, daher weiß ich nicht, ob Sie mich skeptisch anschauen. Ich schließe mit einer Reihe von Fragen, die ich gerne mit Ihnen diskutieren möchte. Wir sind nämlich mit ganz ungelösten Fragen konfrontiert, die vor allem die Legitimation des Handelns, mit dem wir hier konfrontiert sind, also ungelöste Fragen, die wir nicht wirklich bis jetzt in der Akademie, in der Politik, aber auch in der Öffentlichkeit hinreichend beantwortet haben. Wer kontrolliert und verantwortet diese sehr weitreichenden Entscheidungen? Sind es die nationalen Parlamente? Ist der österreichische Nationalrat in der Lage, A, zu verstehen und B, gut zu heißen oder zu kritisieren, was Frau Faeckter im ECOFIN-Rat entscheidet? Ich weiß nicht, ob Sie diese Fernsehsendung gesehen haben, wo nach der Abstimmung über den ESM im Bundestag reihenweise deutsche Bundestagsabgeordnete gefragt wurden, ob sie wüssten, wie hoch die Summe sei, über die sie gerade entschieden haben. Ich meine, das war eine einzige Peinlichkeitsshow. Ich meine, wenn ich mich recht erinnere, gab es einen einzigen Abgeordneten, der Zahl nahe kam. Die meisten haben gesagt, na, tut mir leid, das habe ich jetzt nicht parat. Ja? Aber wir reden hier von Milliarden, wir reden nicht von über 100.000 Euro. Wer hat die intellektuelle Kompetenz in diesem komplexen Zusammenhang? Also ich maße mir, obwohl ich mich jeden Tag damit befasse, nicht wirklich an, alles zu durchschauen. Und das Versagen der Ökonomen brauche ich ja auch nicht weiter ausbreiten. Ein sehr lieber Kollege von mir, der sehr ehrlich ist, sagte bei einer Konferenz in Brüssel, weißt du, ich lerne jeden Tag was Neues, seit diese Krise ausgebrochen ist. Der gute Mann ist aber nicht ein junger Absolvent, sondern schon emeritiert. Barry Eichengreen, ein amerikanischer Ökonom, der sehr viel über Europa gearbeitet hat, vor kurzem in einem Artikel geschrieben, im Grunde genommen haben wir Ökonomen die Auswirkungen der Finanzmärkte auf die Realwirtschaft überhaupt nicht berücksichtigt. Wir haben das nie modelliert und heutzutage müssen sie ja immer alles modellieren. Es war in unseren Modellen nicht vorgesehen. Also mich macht das sehr skeptisch, wenn ich mit all diesen Nobelpreisträgern konfrontiert bin, die dann das nicht im Auge hatten. Jean-Claude Trichet, der ehemalige EZB-Präsident, jetzt nicht mehr und daher natürlich der Wahrheit verpflichtet, mehr als vorher, sagte vor kurzem in einem Streitgespräch, das er mit Jean-Claude Juncker, dem ECOFIN-Rat-Vorsitzenden und Eurozonen-Vorsitzenden, in Brüssel vor einer Versammlung von ganz jungen Menschen, also ein Streitgespräch über die Eurokrise, sagte: In Wahrheit hatten wir keine Ahnung, was passiert, und schon gar nicht wussten wir, was zu tun sei. Jean-Claude Juncker versuchte dem irgendwie entgegenzuhalten, dass das alles nicht stimmt, und der Trichet hat dann einfach nur mehr gesagt: Aber sei doch ehrlich, wir hatten keine Ahnung. Das kann uns als Wähler, Wählerinnen, aber auch als interessierte Menschen nicht wirklich beruhigen. Bei der Involvierung der nationalen Parlamente in diese jetzigen Entscheidungen habe ich noch ein weiteres Problem, nämlich die Frage: haben nationale Parlamente das, was sie entscheiden, oder bei dem, was sie entscheiden, die Auswirkungen auf Dritte im Kopf? Wahrscheinlich nicht. Und zwar nicht, weil sie zu dumm oder nicht hinreichend europäisch gesinnt sind. Sie können es gar nicht anders, denn sie haben ihre eigenen Wähler im Auge. Sie müssen ihre eigenen Wähler im Auge haben. Wie materialisiert sich europäische Solidarität? Ist das ein Begriff, mit dem wir in Europa überhaupt operieren können? Ist das, also können wir Europa A, unsolidarisch regieren und zusammenhalten? Ich glaube nicht, aber wie soll diese Solidarität entstehen? Wie kommunizieren Politiker mit ihren Wählerschaften? Erinnern Sie sich, Angela Merkel hatte vor allem ein Wort im Mund: Es ist alles alternativlos. Wenn Sie jetzt nicht zustimmen, scheitert der Euro. Wenn der Euro scheitert, scheitert Europa. Das mag alles sein, aber das ist ein Erpressungsdiskurs, der demokratiepolitisch mit einem großen Fragezeichen zu versehen ist. Ich hätte jetzt eine Reihe von Vorschlägen, die ich aber nicht vortragen werde, sondern ich würde gerne zuerst mit Ihnen diskutieren, und dann kann ich vielleicht das eine oder andere, wie ich mir die neue Welt vorstelle, noch zum Besten geben. Ich danke Ihnen jedenfalls sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, wir bedanken uns noch viel mehr, natürlich, für diese, sagen wir mal, Tour de Force durch das Entstehen der jetzigen Situation in der Europäischen Union. Gibt's